Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle, dem Campus Talk. Heute mit einer Spezialfolge. Es ist ja der 5. Donnerstag im Monat. Da wollen wir ja immer eine Spezialfolge veröffentlichen. Und Christian und ich haben uns überlegt, wir holen uns mal einen Gast dazu. Also erstmal begrüße ich Christian. Tag Christian. Hallo da.
Schön, dass du da bist. Hallo Henrik.
So, und dann ein Gast, Lukas Müller, der hat am Umweltcampus studiert, eine ganz interessante Karriere gemacht. Und Christian, wir hatten uns überlegt, den laden wir doch mal ein. Dann kann er mal so ein bisschen erzählen, wie so der Werdegang ist am Campus und darüber hinaus, wie auch der Quereinstieg war. Von daher, hallo Lukas.
Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wir starten direkt los. Und zwar, wie bist du an den Campus gekommen? Wie war dein Werdegang, bevor wir dann mal so deine Karriere und so gucken, wie kann das dann so weitergehen? Aber fangen wir mal an, ganz vorne, also jetzt vielleicht nicht gerade mit der Geburt, aber wie bist du an den Campus gekommen und vor allen Dingen, warum bist du an den Campus gekommen?
Erzähl ja, das mal. War wie so vieles ein riesengroßer Zufall. Ich habe nach der 10. Klasse eine Ausbildung gemacht bei ThyssenKrupp im Saarland, Schmiedebetrieb. Und habe dann kurz auch da gearbeitet, 2 Jahre, und war dann noch ein Jahr andersweitig beschäftigt als Techniker, Elektroniker. Und dann haben die einen Ingenieur eingestellt. Und das war ein Tag, wo wir zusammen auf die Baustelle gefahren sind im Auto. Und dann hat der mich straightforward gefragt, warum arbeitest du eigentlich hier? Was machst du hier? Warum studierst du nicht? Du kannst doch was, du hast doch Lust, was zu machen. Und das war so ein Aha-Moment, wo ich gemerkt habe, ich kann als beruflich Qualifizierter überhaupt studieren. Und das vorher nie auf meinem Plan stand. Das war nie irgendwo eine Möglichkeit, die ich ja in Betracht gezogen hätte. Und als ich dann gemerkt habe, ich kann ohne Abitur studieren, dann habe ich mich darüber informiert, habe mit dir einen Termin ausgemacht und bin zum Campus gekommen, weil nah an der Heimat, der heiße Tippgeber hat auch ebenfalls erneuerbare Energien studiert gehabt, und dann, ja, war das so mein Einstieg ins akademische Leben.
Lukas, es ist ganz spannend, und ich finde, du bist ein unglaublich gutes Beispiel für Bildungsdurchlässigkeit, weil ich erinnere das hoffentlich richtig, du kannst mich da gerne korrigieren. Du hast mir mal irgendwann erzählt, das war jetzt bei dir gar nicht von Anfang an klar, dass du mal Abitur machst und studierst, und wir werden ja gleich hören, was da jetzt noch alles kommt. Aber ich habe dich immer als Student, habe ich dich immer als ziemlich pfiffig, sehr fleißig und sehr intelligent wahrgenommen. Wieso hat denn das keiner deiner Lehrer erkannt? Oder bist du ein Spätzünder gewesen, ein schulischer?
Ja, also ich glaube, das lag eher an meiner Motivation, weil mich jetzt ich fand die Schule jetzt nicht so spannend. Also ich wollte lieber raus, ich wollte ins Berufsleben starten, ich wollte was tun, was für mich was bringt und mich irgendwo weiterbringt. Und da war jetzt Algebra in der 11. Klasse noch nicht so spannend. Und dann hat man da vielleicht auch leicht meine Motivation am einen oder anderen Tag übersehen.
Kommst du aus einem Akademiker oder Nicht-Akademiker-Haushalt? Häufig ist es ja so, dass diejenigen, die bei denen jetzt die Eltern entweder beide oder zumindest einer studiert haben, eher zum Studium neigen. Sind deine Eltern Akademiker oder Nicht-Akademiker?
Ich bin reines Arbeiterkind, also beide Elternteile sind Arbeiter, Angestellte, Arbeiter, haben beide nicht studiert, und auch so in meinem familiären Umfeld und Freundeskreis war das eigentlich auch eher die absolute Ausnahme, dass da jemand studiert hat. Also wirklich auf dem Dorf in der westfälischen Provinz aufgewachsen, wo Studium noch immer die Ausnahme war, zu meiner Zeit jetzt schon ein bisschen eher die Regel geworden ist, zum Glück.
Okay, aber das ist das Klassische, was da dann immer diskutiert wird, dass man halt die nicht-akademischen Personen halt nicht dazu kriegt, zu studieren, weil das einfach so völlig abstrus ist, obwohl die ja dann auch Abitur machen. Aber dann heißt es mal, ja, geh erst mal Lehre machen. Also schade ist aber andererseits für uns als Hochschule für angewandte Wissenschaften ja gut, dass du dann über den Seiteneinstieg dann zu uns kommst. Denn ich persönlich muss für mich sagen, ich mag das tatsächlich mit Studierenden, die eine Ausbildung gemacht haben, zu arbeiten in den Kursen, weil die ganz anders vorbereitet sind. Wenn ich frisch von der Schule komme, Klassenverband, alles harmlos. Klar, Abitur ist es nicht ganz so einfach, aber da gibt es andere Herausforderungen. Und die, die eine Ausbildung gemacht haben, die wissen, was das heißt, morgens um 7 parat zu stehen und auch mal Befehl und Gehorsam zu verstehen, die können ganz anders an der Hochschule funktionieren. Klar, Mathe ist schwer, weil das lange her ist. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, das klappt im Einstieg deutlich besser, als wenn die frisch grün von der Schule kommen. Oder Christian, wie siehst du das?
Das unterschreibe ich genauso. Ich würde mir sogar zutrauen, das sage ich jetzt ganz sportlich und mit ein bisschen Übertreibung, nach 3 Wochen im Semester mit einer Trefferwahrscheinlichkeit von über 90% alle rauszufischen, die eine Ausbildung gemacht haben. Beziehungsweise die dual studieren. Das packe ich jetzt mal in eine Kategorie. Weil du hast da völlig recht, Henrik. Das sind oft Leute, die sind sehr viel, die stehen mit beiden Beinen vielleicht ein bisschen fester schon im Leben. Die haben Pläne. Leute, die eine Ausbildung gemacht haben und sich dann für ein Studium entscheiden, die wissen auch genau, warum sie das machen wollen, weil sie nämlich vorankommen wollen, weil sie was erreichen wollen. Und die wissen vielleicht auch, dass man dafür ein bisschen mal anpacken muss und was schaffen muss. Kann ja der Lukas gleich nochmal was zu erzählen. Ich denke, das sind bestimmt Überlegungen und Gedanken beziehungsweise Motive, die der Lukas in seinem Studium auch hatte.
Da vielleicht direkt, Lukas, die Anschlussfrage. Ich meine, wenn man mal einmal von dem süßen monatlichen Gehalt geschmeckt hat, ne, da kann man sich ja schon dran gewöhnen. Aber dann der Sprung zurück im Studium ist ja nicht ganz so einfach, denn da gibt's ja kein Geld, sondern da muss man ja sogar was mitbringen wegen Miete und so weiter. Hat das deine Entscheidung beeinflusst?
Also ich glaube, das hat maßgeblich die Entscheidung meiner Eltern beeinflusst. Also als Arbeiter mit einem Festvertrag, das ist ja, sage ich mal, in so heilige Gral. Und wenn man dann erst von einem Dreivierteljahr den Job gewechselt hat und hat auch wieder einen Festvertrag bekommen, wenn auch für weniger Geld, weil man im Handwerk war, um dann nach Hause zu kommen und zu sagen, so, ich werfe jetzt alles über den Haufen und die jetzt studieren, da waren jetzt die Augen erstmal groß. nach dem Motto, nein, das machst du nicht. Aber also sie haben dir es auch nicht verboten, aber haben auch sehr klar gesagt, okay, also wenn du das Projekt angehen willst, dann unterstützen wir dich natürlich dabei, aber finanzieren musst du das schon aus eigener Tasche, aus eigener Kraft. Also das werden wir nicht stemmen können, dich da jetzt noch 6 Jahre irgendwie bis Anfang 30 da mit durchzuschleifen. Ähnlich war das aber auch bei meiner Schwester. Das ist, glaube ich, so bei uns in der Familie einfach, dass man sagt, okay, wenn ihr studieren wollt, dann dürft ihr studieren gehen, aber ihr müsst dann auch schon gucken, wie ihr das finanziert, und das finde ich auch eigentlich ganz okay.
Wie hast du halt denn finanziert, Lukas?
Na gut, ich habe halt nebenbei gearbeitet, also ich war bei dir Tutor, ich habe im IFAS gearbeitet, ich habe die Semesterferien, habe ich in einer Werkstatt bei einem Freund gearbeitet und habe Landmaschinen und Traktoren repariert, was natürlich auch relativ spannend war. Und habe dann so meine Freizeit verbracht und hatte ja auch noch was angespart und habe eben auch BAföG bekommen. Das muss man auch dazu sagen, dass man da, wenn man gearbeitet hat und elternunabhängig gefördert wird, hat man da eine relativ komfortable Situation.
Aber du hast zu Hause gewohnt oder bist du an den Campus gezogen?
Ich bin zum Campus gezogen. Also das erste Semester bin ich gependelt, weil ich bin dann wieder zu Hause eingezogen. Hatte vorher eine eigene Wohnung, als ich gearbeitet habe, aber bin dann, um Kosten zu minimieren, nochmal zu Hause eingezogen und habe dann...
Schön ins Kinderzimmer.
Ja, da gibt es natürlich Schöneres, aber für das erste Semester war das ganz gut, um mal reinzukommen, dass man da jetzt nicht den das langsam angehen lässt, aber zum zweiten Semester bin ich auch dann direkt zum Campus gezogen, dann ist man einfach direkt mit dabei, schließt mehr Freundschaften, knüpft mehr Kontakte, ist bei den Lerngruppen mit dabei, das hat schon ein Vorteil, wenn man direkt am Campus lebt und das Campus-Feeling auch mitnimmt.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch das, was ich allen Studieninteressierten, wenn wir so Veranstaltungen haben, sage, zieht von zu Hause aus, sonst bleibt ihr immer Kind im Kinderzimmer und abends beim Abendbrot heißt es, hast du deine Hausaufgaben fertig und sowas. Also man muss, um richtig zu studieren, so schwierig das natürlich mit der finanziellen Darstellung ist, aber wenn man studieren will, muss man raus. Also ich bin auch damals dann im Physikstudium nach Aachen. noch groß getönt, tata, die meisten Kneipen pro Einwohner. Darf man dann nur kein Physik studieren, da hat man mit Kneipen nicht so viel zu tun. Aber gut, Christian, wie war das bei dir? Bist du auch weggezogen oder hast du schön bei Vati und Mutti gewohnt?
Nein. Meine Eltern waren da sehr strikt. Die haben gesagt, sie finanzieren mir, ich komme ja aus Erfurt, in neuen Bundesländern, und die haben gesagt, sie finanzieren mir jedes Studium, wo auch immer ich auf der Welt studieren will. Es darf nur auf gar keinen Fall in Ostdeutschland sein. Also das ist nicht, weil sie nicht Ostdeutschland mögen, sondern weil sie wollten, dass ich weit weggehe, um selbstständig zu werden, um genau, was du gerade beschrieben hast, eben selber zu erleben. Wir haben gesagt, auf keinen Fall wohnst du zu Hause, such dir was, wo du weit weg bist und sozusagen selbstständig groß wirst. Hm. Und das war, glaube ich, eine gute Entscheidung. Es war auch sehr großzügig von meinen Eltern, aber es war auch eine gute Entscheidung. Das würde ich heute genauso machen. Ich meine, ich mache es ja jetzt schon so, mein Kind lebt schon im Ausland, obwohl er noch relativ jung ist.
Ja, genau, nee, das ist sinnvoll. Aber muss man sich leisten können, darf man nicht vergessen. Also wenn du jetzt in München oder in Münster studierst, haben wir andere Mieten als am Campus.
Absolut.
Und nebenbei Jobben, Studium sollte halt auch vorwärts gehen. Das darf man auch nicht vergessen. Es gibt ja genug Studierende, die dann schon im Unternehmen dann im höheren Semester einsteigen und dann quasi mehr arbeiten als studieren und dann sogar ohne Abschluss abbrechen, weil das einfach im Unternehmen gut klappt und das Geld fließt. Dann werden die nicht fertig. Das ist halt so. Nächster Aspekt, Lukas. So, jetzt Studium. Erneuerbare Energien, sagen wir ruhig den schönen Studiengang, den du studiert hast. Ein Wirtschaftsingenieurstudiengang ja bei uns am Umweltcampus. Einstieg. Also, du hast ja ein paar Jahre lang keinen Mathe und Physik gesehen. Das sind ja normalerweise in den ersten 2 oder 3 Semestern die absoluten Killerfächer, aber du bist da eigentlich ganz gut durchgekommen. Wieso du und warum tun sich so viele andere Studierende schwer?
Also da will ich mich jetzt gar nicht selbst beweihräuchern. Der Einstieg war schon kernig, muss ich schon sagen. Ich bin ja zum Sommer gestartet und hatte dann Thermodynamik, ich glaube Physik, Analysis, Statistik. Also alles, was Spaß macht, direkt im ersten Semester.
Thermodynamik auch bei mir, oder?
Ja. Sogar? Und das war auch eine spannende Vorlesung, weil ich habe, das war halt griechisch für mich. Ich habe da Buchstaben gelesen, die habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Bis zur 10. Klasse, da war schon mal ein X oder ein Y in der Gleichung, aber so im Brückenkurs habe ich dann doch schon relativ viel von dem Oberstufenstoff in komprimierter Zeit gelernt, aber Thermodynamik, das war ein Buch mit 7 Siegeln bis zum Ende des Semesters, weil du hast ja da, ich glaube, am Overhead-Projektor hast du noch geschrieben.
Ja.
Nicht richtig entsinne, und ich habe da griechisch aufgeschrieben, habe gedacht, ich übersetze das zu Hause, bin ich aber gar nicht dazu gekommen. Und habe dann so im Laufe des Semesters das mir da irgendwie mit vielen Freunden und vielen Mitstreitern da zurechtgelegt. Und dann waren die ersten Klausuren waren dann auch so 2,7, 3,0, 3,3 Bereich. Als dann das erste Semester vorbei war, wo ich gedacht habe, ja, bestehen ist alles. Und dann habe ich gemerkt, okay, das war jetzt aber dann gar nicht so schlimm, wenn man sich da stark drauf vorbereitet hat, hat viel Arbeit reingesteckt, dann ist das auch machbar. Aber ich glaube, was ein großer Faktor war in diesem ersten Semester, war diese Unsicherheit. Werde ich das bestehen? Schaffe ich das? Kann ich das überhaupt? Ich, der jetzt da 8 Jahre irgendwo in Industriebetrieben gearbeitet hat und teilweise in der Produktion irgendwo am Fließband stand, wie soll ich das schaffen, wenn da jetzt andere aus Akademikerfamilien strugglen? Und ich erinnere mich noch an einen Satz von dir, ich glaube, den gibst du auch nur weiter aus deinen früheren Jahren, so schauen Sie mal nach links, schauen Sie mal nach rechts. Einer von, oder Ihre Nachbarn werden im nächsten Semester nicht mehr da sein.
Ja.
Und das hat halt noch zusätzlich diese Unsicherheit bei mir gestärkt, weil ich dachte, okay, also wenn statistisch da jeder Zweite abbricht, dann werde ich da ja sicher mit dabei sein. Und so nach dem ersten Semester dann so diesen Mindset, Hauptsache bestehen, irgendwie durchgekommen, habe ich gedacht, okay, also wenn man da Arbeit reinsteckt und sich anstrengt und ein bisschen strukturiert ist, dann gibt es da jetzt eigentlich keinen Grund, durchzufallen, ohne dass mich jetzt meine ehemaligen Kommilitonen steinigen an der Stelle. Aber ich glaube, das ist viel diese Unsicherheit. Also wer schon Unsicherheit rangeht, der wird in der Unsicherheit noch bestärkt. Und wer irgendwie immer weich gefallen ist oder weiß, es kann nichts passieren, der denkt sich dann so, ja, entweder klappt es oder es klappt nicht.
Da die Frage aus Sicht des Studiengangsleiters, können wir was anders machen? Aber der Spruch, den haben wir auch gehört, oder Christian, du kennst den auch, ne? Gucken Sie links und rechts.
Ja, ja.
Einer von den beiden ist nächstes Jahr nicht mehr da. Das ist so der den haben aber auch unsere Profs damals schon gehört. Der gehört zum Repertoire und sind wir ehrlich, er ist wahr. Ich glaube, jeder Zweite schafft das Studium nicht und bricht dann ab oder macht was anderes. Aber die Frage, wir wollen ja gar keinen rausprüfen. Das ist ja, mag ja an den Unis vielleicht ein bisschen anders gelagert sein, aber wir sind ja froh um jeden, der Bock hat und da ist. Hast du eine Idee, was wir anders machen könnten, besser machen könnten, um diesen Einstieg noch zu vereinfachen?
Geht's also ich glaube, es ist halt viel diese, also es ist einfach so ein Lernprozess, dass man sich selbst organisiert, dass man selbst auch den Willen hat, das durchzuziehen und das, also ich glaube, dass man einfach die Studierenden darin bestärkt, dass sie das können, wenn sie das möchten und dass es einfach keinen Grund gibt, da unsicher zu sein, weil man kommt schon durch, wenn man sich anstrengt und das möchte. Und wenn man auch fest der Überzeugung ist, dass man das kann, und sobald man daran zweifelt, dann geht es halt relativ schnell bergab und man wird vom Stoff überholt und schiebt alles vor sich her. Also ich glaube, das ist tatsächlich so ein einfach so, dass man das Gefühl von Sicherheit vermittelt, ja, jeder Zweite bricht ab, aber nicht jeder Zweite müsste abbrechen, wenn ihr darauf vertraut, dass ihr das halt könnt.
Ja, ich glaube, den Satz ergänze ich auch immer. Jeder, der Bock hat, schafft das auch. Wir haben ja wirklich gute Beispiele. Aber es gibt halt genug, die kriegen. Also meine Vermutung ist, wenn die aus dem schulischen Alltag, Oberstufe, Klassenverband und so weiter, dann rauskommen an die Hochschule und auch wenn wir klein sind, hast du trotzdem 100 Leute in Physik sitzen, dass die diesen Wechsel hin zu dieser Anonymität nicht schaffen. Völlig alleingelassen, uns vorne ist es pupsegal, ob man da ist oder ausschläft. Also das ist wirklich die Selbstverantwortung und ja eigentlich auch so ein bisschen gewollt, oder Christian? Wie ist das bei dir? Du machst da auch Grundlagenveranstaltungen.
Ja, also ich mache ganz bewusst Grundlagenveranstaltungen, weil ich glaube, dass es total wichtig ist, die Studis am Anfang ihres Studiums ein bisschen zu prägen und zu versuchen zu motivieren. Ich hoffe, bei manchen gelingt mir das. Und so ein bisschen Weichen zu stellen. Und eben genau das, was der Lukas gerade gesagt hat, den Studis zu vermitteln, wenngleich, als er das gesagt hat, habe ich so in mich reingegrinst und habe gesagt, ja komm, das sage ich denen schon immer. Aber wahrscheinlich ist es was anderes, wenn so ein älterer Herr mit Professorentitel das vorne am Pult erklärt, als wenn die Erkenntnis in einem selbst reift. Vielleicht ist das auch ein ganz normaler Prozess, der da kommen muss. Bei jedem und bei manchen kommt da halt einfach auch nicht. Das kann schon sein, glaube ich.
Glaube ich auch, dass wir da, also es gibt ja viele Hilfsangebote, Unterstützungsangebote. Das Problem, was ich so beobachte, ist, die es nicht nötig haben, und dazu, Lukas, zähle ich dich auch mal, die kommen dann trotzdem, nutzen dann noch ein Tutorium und noch eine Sache, machen die Brückenkurse. Und die eigentlich Hilfe brauchen, nehmen es nicht so richtig an. Wobei da immer die Frage ist, wie kriegt man die? Da habe ich noch nicht so die richtige Idee, aber.
Ich glaube, das ist halt viel so eine Sache von der Motivation. Also ich bin ja selbst auch so ein Abbrecher, weil ich habe ja auch die, also habe ja mit der 11. Klasse angefangen und habe dann gedacht, oh, das ist jetzt vielleicht nicht ganz mein Ding. Und habe dann da diese erste Freiheit mal gehabt für so ein halb, dreiviertel Jahr, bis ich dann angefangen habe zu arbeiten und die Ausbildung dann angefangen habe. Also ich hatte diese Phase, die andere dann im Studium haben, dass sie sagen, okay, ich muss mich jetzt mal ein halbes Jahr finden und dann vielleicht abbrechen und ein anderes Studium anfangen, was ihnen dann eher liegt. Also ein Zeichen von, also ein Abbruch ist ja nicht immer schlecht. Man muss ja denen auch irgendwo den Freiraum lassen, sich zu finden und das zu machen, was sie denn wollen, ohne sie mit aller Kraft in einem Studium zu halten, was sie vielleicht dann doch nicht so interessiert, dass sie dann noch mehr Zeit verlieren und nachher dann irgendwie einen mittelmäßigen Bachelor haben, wo sie dann vielleicht statt Wirtschaftsingenieurwesen dann doch eher Sozialwissenschaften studieren wollten. Hm. Also diese Abbruchquote ist ja auch ein gewisses Zeichen von Freiheit, dass man eben bereit ist oder dass es einem auch möglich ist, seine Entscheidung zu wechseln und nochmal was Neues anzufangen.
Ja, das versuchen wir immer zu kommunizieren. Es ist halt kein Scheitern, auch wenn es immer so dargestellt wird. Es gibt halt auch genug, für die ist Studium einfach nichts. Wenn die dann gerade frisch von der Schule kommen, dann quälen die sich Semester um Semester bei uns, bis sie dann zwangsläufig irgendwann rausfliegen und sich dann was suchen müssen, anstatt dann frühzeitig sagen, komm, ich gehe weg, ich mache eine Ausbildung, die mich interessiert, komme dann meinetwegen wieder zurück an die Hochschule, geht ja auch alles. Aber ich glaube, diese Erkenntnis, und wenn dann das Elternhaus nicht hilft, das ist, glaube ich, wahnsinnig schwierig, weil es ja dann doch irgendeine Art des Scheiterns ist, was, also,
ja, genau. Ich glaube, da sagst du was Richtiges, Henrik. Ich glaube, wenn man was anfängt zu studieren und zügig merkt, das ist nichts für mich, das dann zu beenden, das ist kein echtes Scheitern, sondern das ist eine bewusste Entscheidung gegen irgendwas. Aber wenn man das qualvoll, vielleicht in manchen Fällen jahrelang zäh durchzieht und es dann, und die Kandidaten kennen wir ja alle, ja, die wirklich ganz am Ende einer solchen Reise doch noch rausfliegen, dann ist es, glaube ich, ein echtes Scheitern. Und dann kommen junge Leute an den Start, die in einem relativ jungen Alter schon das Gefühl haben, da ist was richtig schief gegangen. Und für die wäre es vielleicht viel, viel besser gewesen, wenn die ein Jahr studieren, merken, das ist nicht hundertprozentig das Richtige, die machen eine Ausbildung und sind dann in einem Beruf erfolgreich. Da kann man ja ganz toll erfolgreich sein. Ja, das ist, muss ja gar nicht schlechter sein. Es ist überhaupt nicht schlechter. Aber dann fühlt sich das mit Sicherheit auch besser an, weil man halt was erreicht mit den Dingen, die man macht und sich nicht von Semester zu Semester schleift und die schweren oder vermeintlich schweren Klausuren bis ans Ende schiebt. Ich glaube, das ist eine blöde Strategie. Aber vielleicht, Lukas, kommen wir nochmal zu dir zurück. Also, hast Wirtschaftsingenieurwesen, erneuerbare Energien studiert. Würdest du es wieder studieren?
Ja, unbedingt. Also, ohne jetzt Werbung für den Campus machen zu wollen, aber ich fand den Studiengang klasse. Ich hatte mich vorher noch für einen anderen Studiengang, der sehr technisch war, in Kaiserslautern informiert und habe dann gemerkt, okay, also ich will schon was mit Betriebswirtschaftslehre studieren, musste die aber fachgebunden studieren. Das heißt, irgendwas mit Elektronik, Strom musste mit drin sein und habe mich dann bewusst für dieses Wirtschaftsingenieurstudium mit erneuerbaren Energien entschieden und fand einfach klasse, dass ich im Prinzip machen konnte, was ich wollte. Also ich hatte ja sämtliche Freiheiten bei dir, Kurse zu belegen, das als Wahlpflichtmodul anzurechnen, weil eben der Studiengang ja zwischen beiden Fachbereichen so hin und her schwankt. Man kann den Fokus auf BWL legen, kann den Fokus auf Technik legen und ich habe dann ja ein Semester zusätzlich studiert, also ich habe ja 7 Semester im Bachelor gemacht und habe ein Semester wirklich die Kernmodule noch von BWL nachgeholt, also Controlling, Bilanzierung, Finanzmanagement, Kostenrechnung, alles, was so Spaß macht. Und
fand das würden jetzt nicht alle unterschreiben, befürchte ich.
Ich wollte gerade sagen.
ja, also Zahlen liegen mir einfach und alles, was so mit Rechnen und Zahlen zu tun hat, das liegt mir einfach ganz gut. Das kann ich ganz gut. Von daher war das jetzt nicht die größte Hürde. Das war dann eher so im Bereich Recht und überall, wo es viel zu schreiben gibt und viel Interpretationsspielraum offen ist. Mhm. Ja, aber fand ich klasse, fand die Nähe am Campus super, das familiäre Klima, dass man einfach zu euch hingehen kann, kann mit euch reden, ihr gebt einem wertvolle Tipps, ihr gebt einem wertvolles Mentoring, also ihr habt ja an meinem späteren Lebensweg auch einen maßgeblichen Anteil beide und das, ja, einfach super. Ja,
das ist, glaube ich, tatsächlich, also das kann ich nur erwidern, das ist von beiden Seiten gut. Was du sagst, es freut uns natürlich zu hören, dass du sagst, man ist nah an den Profs dran und es gibt so eine Art Mentoring. Das ist ja auch schön für uns. Als ich dich dann, ich habe dich als sehr engagierten Studenten wahrgenommen, dann habe ich gedacht, ach, den kann man doch auch als Tutor engagieren. Und so haben wir uns ja dann ein bisschen kennengelernt und haben uns auch mal persönlich unterhalten und dann habe ich gemerkt, wo du herkommst und habe gedacht, oh, jetzt mal gucken, wo es den noch hinführt. Und das ist ja auch schön, wenn man diese Funktion als Mentor dann übernehmen kann. Und das habe ich ja bei dir auch ganz bewusst. Ich habe gesagt, jetzt, wenn ich irgendwie kann, dann versuche ich den mal auf seiner Reise noch ein Stück zu begleiten und bin gespannt, wo sie ihn hinführt. Und das ist ja ein ongoing Project, was nach wie vor für mich sehr spannend ist. Das ist toll an so einer kleinen Hochschule, wo es tatsächlich die Möglichkeit ja für beide Seiten gibt, so eine persönliche Interaktion zu leben.
Ja, wie ich direkt unterstreichen, das macht ja für uns als Profs Spaß, wenn man mit Studierenden arbeitet, die aktiv sind, die mitmachen, vielleicht auch mal in Veranstaltungen über das hinausgehen, was nur auf den Folien steht, dass man wirklich in den Diskurs gehen kann. Und dann später kommen wir gleich noch zu, dass das ganze Thema Projekte, Projektarbeiten. Was ein bisschen schade ist, ist, dass das nicht mehr Studierende einfordern. Ich glaube, das machen die allerwenigsten, dass sie, glaube ich, auch verstehen, welchen Riesenvorteil sie bei uns haben durch die familiäre Umgebung, bereits im Bachelor mit einem Prof zu sprechen außerhalb der Vorlesung. An der Uni geht das nicht. Also, da kann man als Doktorand mal einen Termin machen. Aber das war doch schon. Also, sonst habe ich mit dem Prof nichts zu tun. Und ich persönlich habe da wahnsinnig von profitiert in meinem Studium am Ende. Und diese positive Erfahrung gebe ich gerne weiter. Jetzt im Moment gerade nicht so viel, aber das bringt das Amt nun mal gerade mit sich. Aber wenn man da einen Counterpart hat, der das auch annimmt und wo sich dann diese Zeit, die man investiert, auch lohnt, machen wir das gerne, weil sonst hätten wir es ja nicht so intensiv gemacht in der Vergangenheit, Christian.
Naja.
Deswegen, das war schon ganz schön.
Lukas, erzähl mal, wie ging es dann weiter? Also Wirtschaftsingenieur und du hast gemerkt, BWL ist irgendwie spannend für dich, wo man rechnen muss, mit Zahlen ein bisschen jongliert. Dann hast du dir bestimmte Fächer freiwillig noch auf die Schultern gepackt. Das hast du ja gar nicht machen müssen, was du eben berichtet hast. Aber natürlich auch wahrscheinlich die Fächer, die in einem solchen Studiengang frei sind, die flexibel sind, Wahlpflichtfächer, dir auch schon wahrscheinlich in dieser Richtung ausgesucht, oder?
Ja, also einen Teil der Fächer habe ich eben als Wahlpflichtmodule dann anerkennen lassen, also gerade Finanzmanagement und was da noch war. Und die anderen habe ich dann also zusätzlich gemacht, also zusätzlich zum Extracurricular nennt man das, glaube ich.
Ja, es gibt ja in diesem Studiengang, den du belegst, auch eine fest integrierte praktische Anwendungsphase. Das ist, jeder von euch muss Projekte machen und die kann man sehr unterschiedlich natürlich ausgestalten. Ein Projekt ist natürlich denkbar flexibel, je nachdem, was du dir da für ein Thema mit welchem Prof suchst. Und du hast ja jetzt Tehesen Kamlot ausgesucht und wenn wir Projekte machen, dann ja immer welche mit echtem Bezug zur Praxis sozusagen. Das ist für mich aus meiner Perspektive immer so ein Beratungsprojekt, ein unternehmerisches. Was hast du denn da gemacht? Erzähl das mal aus deiner Perspektive. Ist jetzt mal spannend, mit so ein bisschen Abstand zu hören, wie das für dich war.
Also wir haben mit einem Kommilitonen, habe ich zusammengearbeitet in dem Projekt, haben wir bei einer Molkerei im Sauerland einen Neubau oder die Planung eines Neubaus begleitet und haben aus studentischer Perspektive quasi so eine Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsstudie erarbeitet für den Einsatz erneuerbarer Energien in dem Produktionsneubau dieser Molkerei. Und haben da braucht eine Molkerei ja viel Wärme, haben da Möglichkeit von dem Einsatz von Hackschnitzel oder biogenen Brennstoffen analysiert, haben den CO2 oder die CO2-Einsparungen berechnet, haben die Wirtschaftlichkeit dargestellt, Solarenergie, Kältespeicher mit einbezogen. Also wirklich im direkten Austausch mit dem planenden Ingenieur und der planenden Architektin haben wir da diese Planung von diesem Neubau eng begleitet und auch super viele Einblicke bekommen, wie denn so ein schon sehr großes Projekt, also das war ja schon mehrere Millionen Investitionsvolumen, denn geplant wird.
Über 20 Millionen waren das, ja.
Ja, also schon ein sehr, sehr großer Neubau von dieser Produktionsstätte. Wie dann so ein Projekt abläuft, also da wirklich sehr direkt mitgearbeitet und ich glaube, die konnten auch ein paar unserer Ergebnisse dann nachher auch mit einfließen lassen und verwerten.
Unbedingt. Ich wollte jetzt gerade erzählen, Anfang März, also die Molkerei wurde Ende vergangenen Jahres eröffnet. Ich war Anfang März dort und hatte den Luxus einer privaten Führung. Ich berate die Molkerei eigentlich immer wieder in betriebswirtschaftlichen Fragestellungen. Und da war ich gerade dort und dann habe ich eine Führung gekriegt und die haben euch beide noch in bester Erinnerung. Also die haben gesagt, und hier, jetzt zeigen wir Ihnen mal das Blockheizkraftwerk. Und das war ja auch in der Kalkulation von Ihren Studenten und so weiter. Also das, was ihr da gemacht habt, logischerweise nachher nicht exakt 100% genau so, aber es war ja auch in Anführungsstrichen nur eine Machbarkeitsstudie. aber die ist zum Leben erweckt. Also ganz viel von dem, was ihr da als Studierende produziert habt, ist tatsächlich in dieses Projekt eingeflossen und jetzt auch zur Anwendung gekommen. Also das ist ein mustergültiges studentisches Praxisprojekt gewesen, 1A.
Da haben wir die Frage, Lukas, also ich glaube, wir haben ja schon mal in der Vergangenheit eine Folge gemacht, Christian, zum Thema Praxisbezug im Studium. Was war denn für dich bei dem Projekt jetzt so die größte, naja, Herausforderung, Hürde, der größte Produzent von Angstschweiß, also fachliche Kompetenz oder dann da mit Vertretern der Geschäftsführung von dem Unternehmen zu sprechen? Wovor hattet ihr den größten Bammel? Butter bei die Fische.
Angst kenne ich nicht. Nee,
sehr schön. Richtig an. Aber tatsächlich, das ist jetzt als Student, wenn ich mir das überlege, mein Vetter mit zwei Profs dann da hin und muss dann da präsentieren und Geschäftsführung, auch wenn das ein kleinerer mittelständisches Unternehmen ist, ist jetzt kein Riesenladen mit Vorstand. Aber da ist der Rücken schon gerade, wenn man da aufschlägt, oder?
Ja, also klar, man hat ja auch irgendwo die Erwartung, dass man da gerade einen Teil zu irgendwas beiträgt und da vielleicht in studentischer Naivität vielleicht auch ein bisschen maßgeblich diese Investitionsentscheidung mit beeinflusst, dass die Solaranlage ein bisschen größer wird und vielleicht doch noch der Gedanke aufkommt, sich unabhängig von Gas zu machen und da Hackschnitzel zu integrieren. Man hat schon irgendwo so der Gedanke, dass man hier jetzt eine Verantwortung trägt und dass das, was man hier ausrechnet, auch Hand und Fuß haben sollte, wenn man das jetzt irgendwie Leuten präsentiert, die Ahnung haben von dem, was sie tun. Und da war ja auch der Ingenieur, der das geplant hat, mit dabei. Dass man sich da jetzt nicht vollständig blamiert, weil man da irgendwie einen blöden Zahlendreher in seinem Excel-Modell nachher drin hat. Also es war jetzt kein konkreter Teil des Projektes, was uns irgendwie da jetzt schwitzen hat lassen, aber es war so eine kontinuierliche Anspannung, so okay, wir wollen jetzt halt auch schon performen, weil wir haben ein Projekt in unserem Studium und das ist das hier und das machen wir einmal und das soll auch gut sein. Und jedes Mal, wenn man ja was zum ersten Mal macht, ist ja auch so eine gewisse Unsicherheit dabei. So, ist das, was ich hier gerade mache, ist das eigentlich auch richtig? Ist das okay und entspricht das den Erwartungen von allen Beteiligten?
Und ist ja, wie wir es dann hören, gut ausgegangen. Also wenn ihr das dann übernehmen, klar, das wird alles nochmal angepasst und lebt und auch die Zahlen ändern sich nochmal, die wirtschaftlichen Kennzahlen. Aber wenn das dann in die Umsetzung kommt, kann man ja sich selbst auf die Schulter klopfen und sagen, die Investitionsentscheidung habt ihr mit eurer Ausarbeitung maßgeblich mit beeinflusst, sonst wäre das vielleicht anders gelaufen. Dann hätte jemand gesagt, auch Gas ist die Zukunft oder
also whatever. Ich glaube, wir waren so ein bisschen so der Stachel im Fuß von diesem Ingenieur, der jetzt gedacht hat, ich kann jetzt hier meine Systeme, die ich seit 20, 25 Jahren plane und das da kann ich aus meinem Werkzeugkasten, den ich so habe, ein paar Sachen zusammenschmeißen und das dann abfrühstücken und dann kommen da die nervigen Studenten und haben dann noch Impulse für erneuerbare Energien und wie man das dann jetzt alles anders machen könnte und sollte. Also ich glaube, wir haben da schon ein bisschen Impact gehabt, ein paar Impulse gegeben, sodass die Geschäftsführung dann nachher auch die Sachen von dem planenden Ingenieur und der Architektin dann auch mal mit Blick auf unsere Machbarkeitsanalyse kritisch hinterfragt hat und ja, ich glaube, wir haben da schon einen Input leisten können.
Ja, also da bin ich mir ganz sicher. So, wie ging es denn dann weiter? Dann ist es ja aufs Ende des Studiums zugelaufen.
Genau, dann habe ich gedacht, ich müsste noch mal ins Ausland gehen und bin dann erst nach Norwegen. So, wir brauchen ja im Studium so eine praktische Studienphase und ich habe gedacht, ich habe jetzt 8 Jahre gearbeitet, ich mache jetzt eher ein Auslandssemester als ein Praktikum. Die sind ja beide gleichwertig und bin dann nach Norwegen für ein Auslandssemester. Das war dann eher so ein bisschen Biologie, Geologie und so Klimatologie, was wir da gemacht haben. Und war auch super spannend, hat mir aber auch gezeigt, dass meine Interessen definitiv eher im betriebswirtschaftlichen Bereich liegen als bei Pflanzen und Stein. Und dann habe ich aber im Auslandssemester ja mit dir gesprochen wegen der Bachelor Thesis der Bachelorarbeit und habe die dann gegen Ende zum Auslandssemester, als dann die Tage ein bisschen kürzer wurden, mal angefangen, mich da in die Themen einzuarbeiten, in das wissenschaftliche Arbeiten, wie denn Paper strukturiert sind, weil ich ja wusste, okay, nach Abschluss des Bachelors will ich zum Master an eine Universität wechseln, um mir die Perspektiven für eine akademische Karriere offen zu halten. Und da war dein guter Rat, die Bachelor-Thesis dann als wissenschaftliche Arbeit aufzubauen, also als sehr theoretische Arbeit, wie so eine wissenschaftliche Arbeit eben aufgebaut ist, eine kleine empirische Analyse zu machen, mit einer Regressionsanalyse, einfach, dass man so dieses wissenschaftliche Arbeiten dann auch mal gelernt und angewandt hat.
Gut, dass du es selber ansprichst. Das hätte ich dir nämlich auf jeden Fall sozusagen, hätte ich das in das Gespräch eingeflochten. Das war auch ein ganz bewusstes Motiv von mir. Ich habe gedacht, der Typ muss auf jeden Fall alle Türen weit offen halten, um sich später noch aussuchen zu können, ob er vielleicht auch eine akademische Karriere macht. Und es gibt viele Vorteile einer Fachhochschule. Dazu gehört natürlich, haben wir ja gerade eben besprochen, die Praxisorientierung. Aber das geht natürlich auch auf Kosten von irgendwas. Und etwas, was dann dementsprechend oftmals ein bisschen kürzer kommt, ist Wissenschaftlichkeit. Was ja überhaupt nicht schlecht ist, das ist Teil des Systems, es ist ein praxisorientiertes Studium und eben kein ausschließlich wissenschaftsorientiertes Studium. Und deswegen habe ich gesagt, bitte keinesfalls eine praxisorientierte Arbeit, sondern mein Gefühl ist, aber ich musste dich ja nicht groß lang überreden, aber ich hatte vor, dich zu überreden, falls es schwer werden würde, mach eine wissenschaftliche Arbeit, auch damit du mal anfangen kannst zu schnuppern, werden wir ein paar Minuten vielleicht auch noch hinkommen, ob ein solcher Arbeitsstil überhaupt Spaß macht. Ob das was ist, wo du sagst, das ist cool, das könnte ich mir auch mal später vorstellen, nicht nur auf 30, sondern auch auf 60 oder 360 Seiten zu vollziehen. Und hat ja auch gut geklappt. Und du bist ja dann als nächstes zu einer Universität gegangen. Das erinnere ich auch noch sehr gut. Erzähl mal.
Genau, also ich habe ja, es war auch eine kleine Universität. Ich bin nach dem Bachelor bin ich dann an die Universität Liechtenstein gewechselt und habe da Finance, also Finanzwissenschaften, studiert. Auch mit einem sehr gewissen Hintergedanken, weil das Studium da sehr empirisch, sehr wissenschaftsnah ist. Also es werden viele Paper-Seminare gehalten. Es wird sehr großer Wert auf empirisches Arbeiten und Statistik gelegt. Und das hat mir sehr großen Spaß gemacht in meiner Bachelorarbeit, also mich da in die ersten Paper einzuarbeiten, das ein bisschen zu strukturieren, mir die auszudrucken und einfach mal, ich habe ja wirklich einfach eins nachgebaut und habe da so einen kleinen eigenen Twist dann in die statistische Analyse mit reingebracht, aber im Prinzip einfach mal geguckt, was haben andere gemacht und kriege ich denn was Ähnliches raus, wenn ich mir die Daten selbst zusammensuche und so eine ähnliche Regressionsanalyse mache. Und das ist ja sehr, ja, bekanntes Vorgehen, dass man einfach Replikationsstudien macht und guckt, was genau dann da rauskommt. Und das hat so das Bedürfnis geweckt, da einfach ein wissenschaftliches Grundverständnis mir zu erarbeiten. Also ohne, dass ich jetzt sage, ich will jetzt unbedingt in den Finanzbereich oder unbedingt in, also Finanzbereich schon, aber jetzt eine bestimmte sehr spezifische Richtung, sondern ich will ein grundlegendes Verständnis von Wissenschaft und wissenschaftlichem Arbeiten erhalten und habe dann relativ schnell gemerkt, dass es eigentlich egal ist, ob ich jetzt im Biologen oder Geologen da meine abhängige Variable irgendeine bestimmte Fischart ist und ich dann eine Regressionsanalyse mache oder ob ich Aktienrenditen habe. So das Vorgehen ist in allen Disziplinen, die empirisch quantitativ forschen, gleich. Und deswegen war meine Intention auch, obwohl ich wusste, ich will Finanzbereich und will mir diese Branche mal angucken und da auch ein bisschen Fuß fassen, auch sehr bewusste Entscheidung, die Statistik und das empirische Forschen damit zu lernen.
Was war denn die größte Herausforderung, der Wechsel von einer Fachhochschule oder Hochschule für angewandte Wissenschaften zu einer Universität? War der Sprung groß oder hast du dann gesagt, eigentlich habe ich mein Rüstzeug und wenn ich mich entsprechend anstrenge, schaffe ich es auch an der Uni. Ging das oder ist das schwierig gewesen?
Ich glaube, mein Vorteil war, dass wir in diesem Auslandssemester, oder es waren ja zwei, anderthalb Semester wegen Corona unterbrochen, dass wir dort auch so Paper-Seminare hatten und wir quasi da das Wissen, obwohl das auch eine FH ist, also University of Applied Sciences, haben die auch einen großen Wert auf dieses wissenschaftliche Arbeiten gelegt. Ich habe dort auch als Hiwi auf Remote gearbeitet und habe da sehr gutes Verständnis dann dafür bekommen. Und das hat mir dann den Einstieg wesentlich erleichtert. Also wenn man diese Basics irgendwo mitnimmt, sei es aus Hiwi-Jobs oder Seminaren, dann ist der Wechsel eigentlich, also da ist kein großer Unterschied da.
Sollten wir sowas auch machen, denn dass sie solche Paper-Seminare, manche Kollegen und Kolleginnen machen das zwar im Rahmen einer Veranstaltung, ich mache das selber aber auch erst auf Master-Niveau, dass ich denen mal Paper zum Lesen gebe und dann auch zum Schreiben. Sollten wir das schon im Bachelor machen, denn das ist jetzt in unseren Studiengängen, oder Christian, ist bei euch auch nicht drin, ne? Solche wirklichen... Ja, ganz
bewusst. Ich habe das mal gemacht am Anfang meiner Karriere am Campus, habe aber relativ schnell gespürt, dass das Klientel, was wir hier haben, mehr Spaß und mehr Interesse, mehr Enthusiasmus für praxisorientierte Dinge hat. Ich arbeite da in solchen Fächern oft mit so Harvard-Cases, die total praxisnah sind. Und mein Eindruck ist, dass das den Studis bei uns mehr bringt, dass sie das mehr wollen und dass das womöglich so ein Paper-Seminar zu machen, nur sehr wenige wirklich Interessierte finden würde, weil da muss man ja schon ein bisschen Bock drauf haben, ein ja oftmals nicht ganz unkompliziertes wissenschaftliches Papier auf Englisch in der Regel zu lesen. Das macht ja nicht allen Spaß. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Lukas? Würdest du das so unterschreiben? Das ist jetzt nur die Wahrnehmung eines Profs. Glaubst du auch, dass da was dran sein könnte?
Also wir hatten da jetzt keine wirklichen, also es war jetzt kein reines Paper-Seminar. Wir hatten halt Dreiergruppen und mussten dann Paper vorstellen, was kommt drin vor, was ist die Methodik, was sind die Ergebnisse. Man lernt halt diesen Aufbau. Und der ist ja doch sehr ähnlich. Man lernt, wie man ein Paper liest, weil da fängt man ja nicht mit der Einleitung an und hört dann beim Schluss auf, sondern springt hin und her und gräbt sich Schleife für Schleife tiefer in die Materie ein. Und ich glaube, das ist schon ein wertvolles Tool, dass man versteht, wie Forschung funktioniert. Diese grundlegenden Sachen, die haben mir zum Beispiel im Bachelor gefehlt. Also einfach, was ist Forschung, wie funktioniert Forschung? Warum hat das keine Aussagekraft, wenn eine Studie sagt, das Klima wird kälter, wenn 600 Studien sagen, das Klima wird wärmer? Also wie funktioniert wissenschaftlicher Diskurs? So eine Grundlagenveranstaltung, die dahingehend Informationen bringt, fände ich, glaube ich, wichtig und auch spannend. Ob als Wahlpflichtfach oder Pflichtteil von einem Studium. Aber als Hochschule für angewandte Wissenschaften brauche ich ja auch einen Sinn von Wissenschaft und wo ordne ich die Case Studies und die Sachen, die an so einer FH dann eher gemacht werden, Praxisprojekte, wo ordne ich die in den großen Bereich Wissenschaft ein, was für einen wissenschaftlichen Beitrag haben solche Einzelstudien, Fallstudien.
Wie ging es dann weiter? Also Master an der Universität, Masterabschluss, aber dann hast du gesagt, Wissenschaft ist geil, also nächster Schritt, oder?
Genau, beziehungsweise eigentlich habe ich den Master ja schon mit dem Gedanken Promotion im Kopf gestartet. Also deswegen habe ich mich bewusst für diesen Master entschieden. Ich wusste, dass ich promovieren will und habe dann nach dem Master in Liechtenstein an der Technischen Universität Darmstadt als wissenschaftlicher Mitarbeiter letzten September angefangen und arbeite jetzt an meiner Dissertation, Doktorarbeit.
Das ist immer im Finanzbereich. Oder was der?
Genau, ja. Also ich bin schon noch interdisziplinär geblieben. Also ich habe ja in Norwegen noch im Forschungsprojekt gearbeitet auf Remote. Das habe ich anderthalb Jahre gemacht. Und da haben wir mit Energiegenossenschaften gearbeitet und was deren Beitrag in Europa zur Energiewende ist und da eine Datenbank aufgebaut, was man irgendwie in beiden Richtungen verkaufen kann und haben da auch ersten Publikation und jetzt ein weiteres Paper, was ich als First Author geschrieben habe, dann eingereicht zur Begutachtung Aber so der Hauptpart ist dann tatsächlich auf der empirischen Kapitalmarktforschung, also Aktienrenditen und erklärende Variablen, entweder von Investorenseite, also Asset Management und Asset Pricing oder auch Corporate Finance Perspektive, dass man den Einfluss auf den Unternehmenswert und das so ja als Gradmesser bei bestimmten Events zum Beispiel betrachten kann.
Hat aber nichts mehr mit den Erneuerbaren zu tun. Das heißt, die hast du jetzt im Hinterkopf, aber thematisch erstmal hinter dir.
Nein, die Energiegenossenschaften waren nur...
Ja, okay, klar, die sind mit drin, klar. Ja. Wobei, die spielen ja bei uns keine Rolle. Also wir reden zwar über Energietechnik und wie funktioniert Photovoltaik und Wind, aber hast du im Studium was über Energiegenossenschaften gelernt? Nee, oder? Kommt das vor? Intensiv? Ja,
Professor Heck hat da, glaube ich, einen Teil bei seinem regionale Wertschöpfung.
Ah, okay, da macht er
das. Modul, okay. Da Bürgerbeteiligung und ja, wie wichtig Bürgerbeteiligung ist. Bei Windenergie ist ja, bei Windenergie war auch ein Teil von Bürgerakzeptanz, dass man einfach da einen großen Aspekt drauf legt. Also so ein am Rande so ein Teil, ja.
Okay, ja, man muss schon sagen, damit es richtig verstanden wird. Also der Lukas macht ja viel, oder dafür ist auch in Liechtenstein, da macht auch Liechtenstein sehr viel. Und ich glaube, da gab es auch Anknüpfungspunkte mit dem Thema Sustainable Finance. Also Finanzierungsinstrumente und einen, wie so ein bisschen einen Bezug zum Thema Nachhaltigkeit haben, weil sie halt moderne, innovative, man sagt ja heute oft grüne Finanzprodukte betreffen. Und damit hast du dich ja sowohl in Liechtenstein als auch jetzt in Darmstadt immer wieder beschäftigt, Lukas. Also das ist nicht ganz weg von dem Thema erneuerbare Energien. Es ist ein bisschen ein anderes Element in der Wertkette Klimaschutz oder Nachhaltigkeit, wie auch immer man das nennen möchte. Das ist jetzt halt, du fängst in deiner Karriere an, dich immer mehr zu spezialisieren. Und das finde ich eigentlich auch total schön und plausibel, breit angefangen, Wirtschaftsingenieurstudium, an der Uni dann das Handwerkszeug für wissenschaftliches Arbeiten gelernt, aber da hattest du schon immer einen Blick auch auf die Themen nachhaltige Finanzierung und jetzt gehst du richtig ins Detail und promovierst auch in dieser Richtung. Das ist ja ein ganz normaler, guter Prozess, irgendwann etwas zu entdecken, was noch ein bisschen Liebe und Aufmerksamkeit braucht und sich dann mit einer Arbeit, in dem Fall jetzt halt eine Doktorarbeit, darauf auch wirklich zu spezialisieren und ins Detail und in die Tiefe zu schauen.
Finde ich auch also super, weil das ja gerade die Intention des Wirtschaftsingenieursstudiengangs erneuerbare Energien ist, dass man halt beide Sprachen spricht, sowohl die technische als auch die betriebswirtschaftliche. Von daher eigentlich ein super Beispiel, in welche Richtung oder welche Vielzahl an Richtungen man einschlagen kann, jetzt mit dem Studiengang oder mit ähnlichen Studiengängen. Zum Abschluss noch die Frage, Lukas, und dann sind wir eigentlich wieder bei der Eingangsfrage. Was hat denn deine Familie, dein Umfeld gesagt, als du gesagt hast, und jetzt mache ich nur einen Doktor? Denn Doktor wirst du ja dann wahrscheinlich in deinem bisherigen Umfeld gar nicht gehabt haben, außer wenn du zum Arzt musstest.
Also ein guter Freund aus früheren Tagen hat mich dann tatsächlich gefragt, ob ich ihn dann krank schreiben kann.
Ja, mach doch. Lassen Sie mich durch, ich bin Doktor. Ja, das sage ich auch jedes Mal. Und ja.
Also das war tatsächlich so eine Reaktion, die ich noch ganz gut im Kopf habe, so ob ich ihm dann eine Krankschreibung ausstellen darf. Ja, also ich glaube, meine Eltern, die sind da sehr stolz und verstehen langsam auch, was ich so tue oder verstehen immer weniger, was ich tue, aber verstehen immer mehr, dass es mir Spaß macht, was ich tue und dass das Hand und Fuß hat. Was ich und auch meine Schwester auch, was wir da fabrizieren. Ja, das ist, ich glaube, es ist trotzdem noch sehr ungreifbar, einfach gerade weil es jetzt auch so verschwimmt zwischen, ich arbeite jetzt als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität, ich werde bezahlt, das ist schon mal gut, da sind alle zufrieden. ich mache aber noch eine Doktorarbeit, also es ist auch irgendwo noch ein Studium, also das ist, ich glaube, wenn ich dann jetzt endlich mal sagen kann, ich habe jetzt einen festen Job, dann sind, glaube ich, alle happy und verstehen dann, dass es was gebracht hat, aber ich glaube, die Unsicherheit, dass ich jetzt ein Studium anfange und da mit Mitte 30 mit langen Haaren irgendwo sitze und nach 26 Semestern merke, dass es doch nicht das Richtige war, die Angst habe ich ihnen, glaube ich, zum Glück nehmen können.
Ja gut, so das klassische Bild der Studierendenschaft, wobei die doch selten geworden sind. Ich glaube, jetzt haben wir deinen Lebensweg einmal komplett gesehen, oder? Haben wir noch irgendwas vergessen, Lukas, Christian? Nein, ich glaube...
Also ich will unbedingt noch loswerden, dass es mir eine große Freude ist. Ich erinnere mich an den Lukas in den ersten Vorlesungen, die er bei mir hatte. Ich habe ihn durch das Projekt begleitet, seine Bachelorarbeit begleitet. Ich habe ja selber eine Gastprofessur in Liechtenstein und habe ihn auch in Liechtenstein unterrichtet. In Darmstadt arbeitet er bei meinem Doktorvater und Freund sozusagen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wo deine Reise dich noch hinführt. Und ich weiß ja aus eigener Erfahrung, dass das so eine Reise ja nicht beim Doktor zu Ende sein muss. Und ich bin wirklich gespannt, wo das noch hinführt. Und ich freue mich drauf, noch ein Stück des Wegs dich da zu begleiten. Wir haben ja jetzt gerade die Idee eines gemeinsamen Projektes. Und jetzt bin ich mal gespannt, was daraus wird.
Ja, ich habe tatsächlich auch schon mal ich glaube, das war Folge 6 von dem Podcast. Damals war ich ja noch alleine. Wie man Professor wird an einer Fachhochschule oder Hochschule für angewandte Wissenschaften. Also, da ist der Weg ja vorgezeichnet.
Vielleicht haben wir irgendwann einen Kollegen Müller da
sitzen. Ja, ich wollte sagen, dann der Kollege Müller, was du dann halt brauchst, ist, glaube ich, noch die Berufserfahrung nach Studienabschluss. Also diese Bedingung, die dann immer noch so eine kleine Hürde ist. Aber ja, der Tag, die Sorge, keinen großen Stress. Erstmal die Doktorarbeit, wo ich persönlich und also sagen muss, also ja, war sehr spannend, das Projekt, was wir zusammen gemacht haben. Was auf jeden Fall ist die Promotionsphase ist, glaube ich, noch schöner und spannender als das Studium, weil diese ganzen Prüfungen ja alle wegfallen. Man hat ja noch mehr Freiheiten, man muss am Ende halt das Pamphlet abgeben und verteidigen. Aber die Zeit ist mit so viel Freiheiten verbunden, die man im Studium, Bachelor, Master noch nicht so hat. Deswegen ist also die Promotion, glaube ich, die noch geilere Zeit. Naja, und dann, Christian, wir sind auf dem Olymp angekommen. Uns geht's einfach jeden Tag immer nur gut.
Sehr wohlwollend so interpretiert, Henrik.
So sieht's ja aus. Prima, dann, Lukas, vielen Dank.
Sehr gerne. Wir werden
weiterhin in Kontakt bleiben und gucken, wie es so weitergeht. Vielen Dank, Christian, dass auch du wieder mit dabei warst. Die nächste Sonderfolge gibt es dann im August. Da gibt es dann wieder einen 5. Donnerstag. Mal gucken, was wir dann da Spannendes machen. Von daher, euch beiden vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis bald zusammen.
Bis bald. Ciao. Vielen Dank für die Einladung.
Ciao. In der nächsten Folge werden wir uns ansehen, wo wir global bei der Energiewende stehen, was in den letzten Jahren passiert ist, haben wir ein paar Diskussionen, dass der Fortschritt vermeintlich zu langsam ist, dass die Ausbauziele nicht erreicht werden, um den Klimawandel effektiv zu bekämpfen. Das wollen wir uns mal angucken, wie wir in Deutschland stehen, wo Europa steht und wie es global im Moment aussieht mit dem Ausbau der Erneuerbaren und der Erreichung der Ziele bei der Energiewende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.